Ja, hallo und herzlich willkommen zur 78. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und ich habe heute jemanden zu Gast, mit dem ich der Frage nachgehen möchte, wie gesundes Arbeiten und Leben jenseits von Floskeln tatsächlich aussehen kann. Ja, mein Gast ist jemand, der in recht jungen Jahren, darf ich mal so sagen, schon sehr viele Ansätze kennengelernt hat und das Thema Gesundheit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Wie ich finde, immer sehr persönlich und vor allen Dingen auch sehr authentisch, sehr sympathisch. Ja, heute ist zu Gast Simon Brzoska. Die meisten kennen ihn sicherlich als das Gesicht von Machtfit, denn er ist verantwortlich dort für das B2B-Content-Marketing bei eben jener Company. So, jetzt lang genug der Vorrede. Lieber Simon, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir legen dann gleich mal direkt los.
Schön, ja. Hey Wolfgang, vielen Dank fürs Dasein und fürs Einladen auf jeden Fall. Tatsächlich hatte ich schon ein paar Berührungspunkte und zwar Thorsten Dohle hatte ich eingeladen zur Masterclass, weil ich den Podcast den gemeinsam sehr cool fand. Und ich habe auch das Buch hier liegen von dem lieben Ingo Frohböse, der auch letzte Woche da war. Und genau, von daher sehr schöne Arbeit bisher.
Ja, sehr witzig, ne? Also ich glaube, wir haben sehr viele Berührungspunkte und sprechen bestimmt auch gleich noch über ganz viele. Ich hätte mal so eine Frage vorweg, die mir irgendwie in den Sinn kam, weil wir auch mit dem Ingo Frohböse letzte Woche da so drüber gesprochen haben. Hast du eigentlich auch ein Montagmorgen-Ritual? Der Podcast heißt ja Endlich Montag. Wir hatten vor zwei Wochen mit Ingo viel über Rituale und vielleicht auch Disziplin gesprochen. Gibt es so eins? Hast du so ein Montagmorgen-Ritual?
Die kurze Antwort ist nein. tatsächlich kein Montagsritual. Ich habe die Angewohnheit, dass ich morgens, egal wie viel Zeit es gibt ja die Morgen, wo man das Gefühl hat, okay, ich habe ein bisschen zu viel aufgestanden oder man hat vielleicht sogar mal mehr Zeit. Aber was für mich wirklich immer sein muss, egal ob es Montag ist oder Sonntag, ich brauche Luft. Also irgendwie wenigstens den Kopf aus dem Fenster raushalten, aber an einem schönen Sommertag 10 Minuten Armkreise machen auf dem Balkon und ein bisschen in die Sonne gucken. Dann Licht, das zweite. Also ich habe das Gefühl, ich brauche wirklich nicht den Kaffee, sondern ich brauche die Sonne oder irgendwie eine Form von Licht, damit ich wach werde und aus meinem Schlafmodus rauskomme. Und immer auch Wasser, also Luft, Wasser, Licht. So die Dreier kommen. Ich würde sagen, das ist am ehesten mein Ritual. Und damit habe ich eigentlich immer einen ganz guten Start. Es gibt natürlich viele Dinge, die ich mal probiert habe, dass ich morgens eine Meditation eingebaut habe oder einen Spaziergang oder vielleicht auch eine kleine Runde mit dem Fahrrad zu fahren. Aber ich würde es nicht Ritual nennen, weil das, also ich liebe Rituale generell und der Ingo Frohböse hat ja auch gesagt, bei ihm ist es keine Disziplin, sondern sind es Rituale. Und ich sehe das genauso, dass Gesundheit aus einer Bandbreite an Ritualen besteht, die am Ende auch Spaß machen, Lebensqualität geben. Aber morgens habe ich da gar nicht so viel, weil ich auch eher eine Eule bin und die Zeit dann eher hinten raus am Tag habe. Und dann ist Luft, Wasser, Licht das, was ich am ehesten noch als Ritual sehen würde, was sein muss.
Ja, auch Gemeinsamkeiten, die ich wirklich teile mit dir. Du bist ja schon mittendrin im Prinzip, ne? Also die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch gar nicht so genau kennen. Jetzt haben wir schon so zwei, drei Dinge erfahren über dich. Magst du vielleicht noch so ein bisschen über dich erzählen? Also wie bist du vielleicht auch aufgewachsen? Und vor allen Dingen, was glaube ich viele interessiert, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute stehst mit dem, was du machst? Ne? Ja, vielleicht so ein bisschen zu dir.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Simon. Ich bin geboren und aufgewachsen in Rostock an der Ostseeküste. Lebt tatsächlich auch immer noch. Ich bin noch relativ jung, wie die meisten in der Branche sagen würden, mit Ende 20, aber es fühlt sich manchmal gar nicht mehr so jung an. Und weil ich beschäftige mich schon wirklich lange mit dem Thema Gesundheit, beziehungsweise ich hatte eigentlich im Leben immer zwei Kernthemen. Das eine war Musik. Ich bin nämlich in einer echten Musikerfamilie aufgewachsen. Mein Papa spielt im Orchester Kontrabass, meine Mutter spielt Geige, Bratsche. Und wie man sich das so ein bisschen vorstellt, ich wurde dann mit 3 Jahren schon ans Klavier gesetzt und war auf dem Musikgymnasium und habe in Bands gespielt, in Orchestern und mehrere Instrumente etc. War auch kurz davor, Musik zu studieren. Also das war so ein Weg, der mich sehr geprägt hat. Habe dann auch nach dem Studium tatsächlich ein Musik-Startup und eine Lernsoftware entwickelt und mit zwei anderen da ein Unternehmen draus gegründet und sehr viel Lernerfahrung gesammelt. Und das andere Thema, was mich aber schon immer begeistert hat und auch schon ungewöhnlich früh, würde ich sagen, ich glaube, so mit 14, 15 ging es los, war Gesundheit. Und es fing wirklich an auf individueller Ebene. Das heißt, ich habe mich super stark interessiert dafür, warum manche Menschen gesünder leben als andere, warum Krankheiten entstehen und warum nicht, wie man das präventiv verhindern kann. Also es ging bei mir schon immer um Prävention, hat angefangen mit Sportleidenschaft. Ich habe mich schon immer gern bewegt. Ich habe Ballsportarten geliebt, Brettsportarten, stand auf dem Skateboard. Alles, was man irgendwie sich an Bewegung vorstellen kann, das war immer so mein Ventil und mein, ja, das war das, worauf ich mich gefreut habe nach der Schule. Und das ging dann aber auch immer weiter in Richtung Ernährung nach und nach, dass ich dann gemerkt habe, okay, Ernährung ist essentiell für alles im Leben und eigentlich so mit der größte Baustein, um dann auch gesund zu bleiben, um sich gut zu fühlen. Und die Ernährungswissenschaft hat mich dann so fasziniert, weil sie so komplex ist. Am Anfang denkt man immer, es ist ja ganz simpel und es ist auch simpel. Also man könnte es innerhalb von 2 Minuten runterbrechen, was in der Ernährung wirklich zählt. Wenn man aber jede Frage dazu beantworten will, und das war dann so, dass ich mit vielen darüber gesprochen habe und dann habe ich mir Fragen gestellt, andere haben Fragen gestellt und ich hatte irgendwie den Anspruch entwickelt, dass ich jede dieser Frage beantworten möchte für mich. Und da bin ich so tief eingestiegen nach und nach, dass ich mich dann wirklich über 5, 6, 7 Jahre mit Ernährungswissenschaft beschäftigt habe und Studien durchforstet, selbst probiert. Dass das auf jeden Fall mein absolutes Faszinationsthema war. Und dann hat sich der Kreis irgendwann geschlossen, dass dann noch die mentale Gesundheit dazu kam, weil ich gemerkt habe, okay, Bewegung, Ernährung ist auch nicht alles. Da gibt es ja noch mehr. Und dann, ja, hat sich dieses Interesse oder das Gesamtbild, was Prävention, gesundes Leben und auch wie man Spaß daran hat, ein gesundes Leben zu führen, weiterentwickelt. Und ich habe dann auch die Leidenschaft dafür bekommen, das weiterzugeben. Auf LinkedIn, auch auf Social Media, generell aber auch in der Beratung, habe Menschen begleitet und habe mir total viel gegeben, dass ich gesehen habe, okay, andere können diese Dinge ganz leicht adaptieren und integrieren und dann als Ritual auch wieder aufnehmen in dem Leben. Und das hat mich dann quasi zu diesem Thema individuelle Gesundheit geführt, individuelle Prävention, immer evidenzbasiert. Und als es dann noch einen Schritt weiter ging, habe mich interessiert, okay, es ist spannend, jetzt so als Individuum für sich, aber auch für andere zu gucken, wie man dann gesünder leben kann. Aber noch viel spannender finde ich eigentlich, das auf viel mehr Menschen auszuweiten. Und dann kam ich eigentlich relativ schnell in das Setting betriebliche Gesundheit, weil man ja dann quasi mit einem Impuls Hunderte oder Tausende Mitarbeiter erreicht. Und wenn man noch weiter denkt, dann auch ins ganze Thema Public Health, dass man sich damit beschäftigt, okay, was können wir eigentlich politisch und strukturell machen? Und auch zwischen Corporate Health und Public Health gibt es ja so viele Schnittstellen, die man immer wieder dann noch ziehen kann. Wir hatten ja jetzt letztens den ja, Public Health Report, wo Deutschland ja nicht gerade auf Platz 1 steht, sondern eher weiter hinten. Und wenn man dann guckt, was denn da so systematisch und strukturell vielleicht fehlt, kann man auch ganz schnell wieder die Brücke schlagen zu den Unternehmen. Und ich glaube, wir wissen ganz viel. Also wir wissen ganz viel auf individueller Ebene. Wir können auch jetzt ganz viele Rückschlüsse ziehen, was vielleicht auch strukturell und systematisch passiert und funktioniert. Und wir haben aber einen Riesengap in der Umsetzung. Ich glaube, wir können da nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber deswegen ist das, was mich aktuell am meisten beschäftigt, tatsächlich betriebliche Gesundheit, Corporate Health und auch so nebenbei immer ein bisschen Public Health. Und ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr bei Machtfit, verantworte da unseren Content und habe deswegen die Ehre, mich jeden Tag eigentlich damit zu beschäftigen, wie wir unsere Arbeitswelt gesünder gestalten können und da ja strukturell, individuell die Menschen zu einem gesünderen Lebensstil bringen können und damit dann halt auch die Effekte erzielen, die wir als Unternehmen brauchen, die wir als Gesellschaft brauchen und die wir vor allem auch als Individuum eigentlich alle irgendwie anstreben, auch wenn uns das vielleicht manchmal noch nicht so bewusst ist. Tja, das ist so die Brücke eigentlich von Kindheit und zwei Leidenschaften, Musik und Gesundheit, hin zu dem, was ich jetzt mit dem Großteil meiner Zeit irgendwie mache.
Ja, vielen Dank. Also, du sprichst einige Punkte an, da gehen wir gleich auch noch weiter drauf ein. Ich finde ganz spannend den Weg, den du gemacht hast, den, glaube ich, sehr viele auch in dieser Branche gehen. Nämlich jede Frage, jede Antwort, die man darauf erhält, eröffnet wieder zwei neue Fragen. Ne? Also man ist eigentlich nie so richtig am Ende. Und wenn man da interessiert ist, dann kommt man eigentlich automatisch auf diesen Weg. Nämlich von dem einen zum anderen, die Themen werden vielfältiger, die Bereiche, in denen man sie anwenden kann, werden vielfältiger und so weiter. Sehr viele Parallelen auch zu meiner Entwicklung, aber ich glaube zu sehr vielen in dieser Branche, die mit dem Thema sich auch wirklich beschäftigen. Und dann landet man schlussendlich dann in diesen verschiedenen Settings und wo, wahrscheinlich auch dann, wo wir auch noch drüber sprechen werden, dass es eben dann natürlich um die Individualprävention geht, aber auch darum, bestimmte Bedingungen, Systeme vielleicht zu schaffen, damit man dann eben erst gar nicht erst erkrankt, zum Beispiel, weil das ist ja dann am Ende Gesundheitsförderung par excellence, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und ein anderer Punkt, genau. Da würde ich jetzt gerne dich nochmal drauf ansprechen, weil ich habe mit meinem Kompagnon Marc Sommer ja auch schon öfter mal über diese Parallelen gesprochen von Musik, auch im Leistungsbereich, so habe ich das ja auch so wahrgenommen, jetzt auch von dir jetzt gerade nochmal, aber auch so gelesen, also sehr früh schnell reingekommen, das auch gelernt, sicherlich auch, ich sag mal, mit einem Ziel vielleicht sogar dabei, ne, das irgendwann mal richtig gut zu können, also so leistungsorientiert auch zu machen. Das sind Sporte, viele Parallelen dazu gibt eigentlich.
Ja,
Welche, auf jeden Fall. Gibt's da so eine oder zwei Parallelen, die du siehst? Ich meine, kann das auch auf andere künstlerische Bereiche zum Beispiel ja auch übertragen, aber es gibt Parallelen. Welche würdest du da so als erstes sehen?
Eine sehr spannende Frage, habe ich tatsächlich noch gar nicht so oft drüber nachgedacht. Also ich muss sagen, beim Bouldern zum Beispiel sehe ich immer ganz viele Parallelen auch zu Lebensweisheiten. Also aus dem Sport kann man ganz viel mitnehmen. Wenn ich jetzt die Parallele von Musik zu Gesundheit bzw. Sport setze, kommt mir als erstes in den Sinn, dass viele ja immer denken, eine Woche gesund ernähren bringt irgendwie den Erfolg. Oder wenn wir diese eine Sache machen und diese eine Technik lernen und dieses eine System umsetzen, dann funktioniert es und dann bringt uns das was. Und im Gegenzug, wenn wir mal eine Woche nichts machen, dann denkt man immer, es ist total schlimm. Und oder eine Woche mal uns nicht bewegen oder eine Woche mal uns doof ernähren oder eine Woche mal Stress haben, dann verfallen viele gleich in so einen Panikmodus. Und ich glaube, das, was am Ende in beiden Welten total zählt, ist einfach die Konstanz des Dranbleibens. Das heißt, dass man jeden Tag ein bisschen was für sich selbst tut, dass man jeden Tag sich Gedanken macht, was man für Bedürfnisse hat, was man braucht. Bei der Musik ist es dann halt das Üben, weil ohne Üben kommt da nichts. Und Üben ist dann quasi das Äquivalent zu einer gesunden Ernährung oder zu Stressregulation oder zu Bewegung. Und es braucht gar nicht so viel, wie die meisten denken. Wir müssen nicht 20.000 Schritte laufen und den ganzen Tag nur von Gemüse ernähren und 5 Stunden am Tag meditieren, sondern es ist wirklich, der Erfolg liegt in den kleinen Sachen, in den 20, 30 Minuten am Tag, die man vielleicht investiert, beziehungsweise am Ende ist es ja gar nicht mal immer investieren, sondern es ist ja das Austauschen von Dingen. Also ich mache jetzt das, also ich gehe eine Runde raus und bewege mich, anstatt auf Social Media rumzuscrollen, und dann habe ich quasi auch gar keine Zeit verloren. Dasselbe ist dann auch beim Musikmachen so. Und das ist die eine Sache, und die andere Sache ist, es muss Spaß machen. Also ja, es ist immer ein Gefühl von Disziplin, was auch manchmal mitschwingt, gerade am Anfang, wenn ich sehe, dass Leute wirklich dann ihren Lebensstil grundsätzlich verändern wollen. Der Anfang ist hart. So, es ist nicht immer angenehm, sich aufzuhaben, zum Sport zu gehen. Wir alle kennen dieses Gefühl, dass wir abends um 20 Uhr auf der Couch liegen und das Letzte, woran wir denken, ist Sport zu machen. Aber am Ende kennen wir auch das Gefühl, wenn wir es dann machen, hat sich, glaube ich, noch kein Mensch auf der Welt danach schlechter gefühlt. Und genauso war auch noch kein Mensch auf der Welt, der sich zum Üben diszipliniert hat beim Musikmachen, danach irgendwie ausgelaugter oder unzufriedener, sondern am Ende war man froh, dass man das für sich getan hat und man ist einen Schritt weitergekommen. Und ich würde sagen, die beiden Parallelen sehe ich da am allerstärksten. Also dieses Dranbleiben und die kleinen Dinge sind eigentlich das, was dann das Große ausmachen aus Präventionssicht. Und es muss Spaß machen, was man macht. Ansonsten macht man was falsch oder hat vielleicht noch nicht den richtigen Ansatz für sich gefunden, was heißen würde, noch nicht die richtige Sportart gefunden, noch nicht die richtige Art und Weise, wie man sich gesund ernährt. Weil da gibt es ja nicht den einen Weg, sondern es gibt den Weg, der am besten zu einem passt. Und da sehe ich auch viele Parallelen und super spannende Frage.
Ja, ja, ne? Also damit ist ja auch so ein bisschen ein Ping-Pong, ne? Also dass man sich gegenseitig inspiriert. Daher, also diese Frage, die habe ich mir auch damals nicht sofort als erstes gestellt, als ich vor 5 Jahren dann eben mit Marc zusammengekommen bin, da habe ich gedacht, ja, tatsächlich, ne? Also ich finde das genauso, wie du es auch sagst. So sehe ich das auch. Was mich ja genauso umtreibt wie dich ja auch, und das ist, glaube ich, dass wir sehr, sehr viel über Gesundheit wissen mittlerweile, ne? Und das ist ja auch etwas, was wir transportieren, sicherlich auch der ein oder andere nochmal zusätzliche Informationen benötigt, aber ich will jetzt mal gar nicht das Individuum, um das wir uns kümmern, wenn ich das mal so sagen darf, meine, sondern uns als Experten, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und Trotzdem ist es irgendwie so, obwohl wir so viel eigentlich wissen über Gesundheit, setzen wir ja oftmals noch bestimmte Dinge vielleicht um oder initiieren sie, wo ideologisch vielleicht auch unterwegs sind, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt eine gute Sache, das müssten wir mal machen. Du hast vorhin den Begriff schon in den Mund genommen, nämlich Evidenz, letztendlich evidenzbasierte Prävention anzubieten, beziehungsweise zu ermöglichen, will ich mal viel mehr sagen. Das klingt ja erstmal extrem sperrig, ne? So.
Ja, ist ein sehr sperriges Wort.
Super schöner Begriff, ne? Aber was hat dich da so dran gepackt, weil du das auch gerade nochmal so erwähntest?
Ich habe tatsächlich noch kein besseres Wort gefunden. Also vor fünf
Jahren. Ich meine auch gar nicht den Begriff so, sondern generell in dieser evidenzbasierten Prävention auch zu arbeiten. So.
Ja, vielleicht trotzdem nochmal auf den Begriff eingehend. Ja. Ich habe das Gefühl, vor 5 bis 10 Jahren war das Wort Prävention wirklich noch nicht sexy und noch nicht verbreitet. Und ich merke aber immer mehr, weil halt wir alle dieses Wort verwenden, weil es kein besseres Wort gibt, dass Prävention auch immer beliebter wird. Und auch gerade in der jungen Generation merkt man, dass Prävention irgendwie doch, also es ist ja immer was, ich mache was für die Zukunft, so hört sich es ein bisschen an, aber dass auch verstanden wird, dass Prävention auch jetzt heißt. Und ja, das ist das eine und evidenzbasiert genauso. Für viele war es damals, ja, vielleicht so ein Wissenschaftswort. Und heute wissen wir aber im KI-Zeitalter, dass Informationen, die nicht evidenzbasiert sind, am Ende eigentlich gar nichts wert sind oder je nach Kontext vielleicht auch nichts wert sind. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir uns immer wieder auf Daten beziehen, die wirklich auch Sinn machen, weil das Problem bei Prävention ist, dass viele uns nicht glauben. Also wenn wir zum Beispiel ins Unternehmenssetting gehen und uns zum Beispiel eine Vorstandsetage angucken, dann wird Gesundheit immer oder oft in so eine Ecke geschoben, nice to have, und wir sprechen hier über Wohlbefinden. Mhm. Und sobald wir aber sagen, wir sprechen über evidenzbasierte Prävention, merken wir, es gibt Untersuchungen, die Wirkzusammenhänge aufzeigen und Wirkzusammenhänge, die dann wiederum auch einen Impact haben auf das, was im Unternehmen passiert. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht anders geht, weil wir müssen von der Wissenschaft lernen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch das Riesenproblem, dass die Brücke von der Wissenschaft in die Praxis nicht geschlagen wird, weil Wissenschaftler, die sind nicht die perfekten, Social Media Experten, sondern die sind gut darin, fachliche Dinge aufzudröseln und dort diese Wirkzusammenhänge aufzuzeigen. Und gleichzeitig haben wir dann ganz viele, die dann zum Beispiel im Gesundheitsmarketing arbeiten oder die dann wirklich vergessen, dann die Evidenz mitzunehmen, und dadurch wirkt es dann nicht so glaubwürdig. Und mir war schon immer beides wichtig, und ich komme auch aus Marketing, und deswegen habe ich ein ganz gutes Verständnis dafür, wie man Dinge verpackt, dass sie auch ansprechend sind, und habe trotzdem das Gesetz in mir drinnen, dass alles, was irgendwie geteilt wird, dass alles, was man auch dann weitergibt, evidenzbasiert sein muss, weil es ansonsten nicht glaubwürdig ist. Und man sich ja quasi auf einen Konsens einigen muss. Und da ist die Wissenschaft total wertvoll. Und das hat mich daran begeistert.
Das kann ich total nachvollziehen. Was verstehst du unter Wirkung am Ende? Also es gibt ja seit 20 Jahren etwa, unglaublich viele Anstrengungen, auch gerade in der betrieblichen Gesundheitsförderung, im Gesundheitsmanagement, und da streiten wir ja auch über die Begrifflichkeiten. Aber es gibt ja, wenn man ehrlich sind, doch recht überschaubare Ergebnisse eigentlich so, ne? Was diese gesamte Branche betrifft, was den Effekt betrifft, was die Wirksamkeit betrifft und so weiter. Wir messen dabei viel Aktivität, ne? Also viel wird geschaut, wir bieten etwas an, dann höre ich so Begriffe wie, wir müssen diese Dinge konsumieren oder die Mitarbeitenden sollen sie konsumieren, und dann wird das schon. Aber die Wirkung in diesen Bereichen, die ist wirklich, ich sag mal, eher noch sehr überschaubar. Ja. Zumindest die wir messen, ist sehr überschaubar. Und aus meiner Sicht ist es so, wenn wir so weitermachen, dann läuft tatsächlich diese Branche, BGM, sie sich so nennt, tatsächlich die Gefahr, dass sie strukturell wirklich an Bedeutung verliert. Und siehst du diese Gefahr auch, oder bin ich dazu kritisch?
Gar nicht. Ich glaube, das ist die allergrößte Gefahr, dass wir Wirkung nicht nachweisen und nicht nachweisen können. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und wir können ja mal das Problem, also ne, das ist nicht gefragt, was ist Wirkung? Wirkung ist nicht, viele Angebote zu haben. Und Wirkung ist auch nicht, dass man sagt, eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern ist sehr aktiv, sondern Wirkung ist, wenn man A, viele Mitarbeitende erreicht, wenn diese Mitarbeitenden mit den richtigen Bedürfnissen erreicht werden, sondern nicht mit etwas, was sie vielleicht gar nicht brauchen. Und nur wenn man jetzt zum Beispiel einen Gesundheitstag macht, einmal im Jahr, und da 80% sowieso vorbeilaufen und man sagt, okay, wir haben hier eine Aktivität von 80% an einem Tag im Jahr, dann ist das noch keine Wirkung. Und das Dritte, und das ist das Schwierigste und das Komplexeste, wenn man diese Wirkzusammenhänge auch nachweisen kann. Ich weiß, das ist das, was am stressigsten ist und am komplexesten ist. Und es ist nicht alles immer nachweisbar. Gerade im Gesundheitsbereich wissen wir, wie komplex Leben ist, wie komplex wir als Lebewesen sind. Aber am Ende müssen wir viele Menschen aktivieren. Wir müssen sie mit relevanten Angeboten aktivieren. Und wir müssen das Ganze messbar machen, indem wir abfragen, messen, wie war es denn vorher, was ist passiert währenddessen, was ist nachher passiert und wie ist der Zusammenhang zwischen relevanter Angebotsnutzung und Zufriedenheit, Wohlbefinden, Bindung, alle Wörter, die quasi im Unternehmen auch als KPIs rumfliegen, die müssen in Zusammenhang gebracht werden mit Wirkung. Und wie gesagt, ihr hattet ja auch Thorsten Uhle zum Beispiel von Bayer im Podcast mit drin und habt auch viel über Messbarkeit gesprochen und wir hatten dazu auch eine Masterclass. Und ich fand es total spannend, dass sie quasi in einem 3-Jahres-Zyklus global dann, ich glaube über 15 Jahre hat er es entwickelt und er hat auch gesagt, das entsteht nicht von heute auf morgen und jedes Unternehmen muss es irgendwie auch so ein bisschen für sich selbst finden, was dann die besten Kennzahlen sind und wie man diese ganzen Daten auch nutzt. Aber dass man quasi alle 3 Jahre dann in dem Fall eine große Wirkungsanalyse gemacht hat und gesagt hat, wie ist denn die Zufriedenheit, wie ist die Bindung und dass man dann GBU Psych eingebunden hat etc. Und wir leben ja im Datenzeitalter. Also am Ende ist es ja das, was vielleicht damals nicht so einfach war, aber in Zeiten von Daten, in Zeiten von KI können wir nichts besser als Bedürfnisse herausfinden, Bedürfnisse individuell bespielen und Wirksamkeit messen, individuell und dann auch auf Team- und Unternehmensebene. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass es so ein Brocken ist. Also es ist nichts, was irgendwie aus dem Ressourcenmangel heraus, den wir halt leider in BWM-Abteilungen haben, es ist immer ein Ressourcenmangel. Wir haben zu wenig Personal, wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Budget. Und wie soll ich jetzt aus dem Ressourcenmangel heraus ein komplexes Wirksamkeitssystem entwickeln? Das ist fast unmöglich. Und das verstehe ich auch, dass dann quasi die Abwärtsspirale anfängt. Weil das Einzige, was wir machen können, ist, entweder wir haben einen super Support vom Vorstand, der sagt, wir geben jetzt Budgets frei, wir geben Personal frei und wir haben sofort den Anspruch, das komplett richtig zu machen. Aber die meisten Unternehmen wachsen ehrlich gesagt eher aus dem Ressourcenmangel heraus. Und man muss versuchen, aus kleinen Pilotprojekten zur Messbarkeit aufs große Ganze zu schließen und dann quasi den Kreislauf nach oben zu gehen, indem man zum Beispiel sagt, wir haben Pilotprojekt 1 mit einer bestimmten Zielgruppe. Wir messen ganz genau, was die Bedürfnisse sind. Zum Beispiel haben wir die Schichtarbeitenden. Wir sehen aus der Evidenz, sie haben Schlafprobleme, Schlaf führt zu dem, dem und dem. Wir wissen aus der Evidenz, wir können mit den und den Angeboten diesen Bedürfnis entgegenwirken. Und wir messen dann, was war vorher, was war nachher, über Umfragen, über Leistungsvariablen, über Ausfalldaten etc., alles, was wir so an Daten sammeln können und können dann das als Pilotprojekt zeigen und sagen, das war ein echter Erfolg. Wir haben hier ein ROI erzielt und auch die ROI-Thematik, ne? Am Ende Wirksamkeit ist ja auch, ein ROI zu erzielen im Unternehmen. Dass man da reingeht und das ist für mich wirklich.
Ja, du sprichst jetzt über, also ich würde sagen, viel über Verhaltensprävention, ne? Und über diese auch zu messen, wichtig ist, das ist ein wesentlicher Teil auch in der betrieblichen Gesundheitsförderung, hier Unterstützung zu leisten. Du hast ja die Themen angesprochen, ne? Ernährungsthemen, Bewegung, Fitness, Ernährung, Resilienz, ne? Mentale Aspekte und so weiter. Gleichzeitig bleiben ja so strukturelle Themen dann oft unangetastet, ne? Wenn wir jetzt bei, ich sag mal, Verhaltensprävention sind ja die Stichworte dabei, kann es sogar, ich hätte da jetzt mehrere Anschlussfragen, auch im Hinblick auch auf die Evidenz bzw. Wirksamkeitsmessung von solchen Systemen generell, die wir ja schaffen wollen, könnte es sogar so sein, dass Verhaltensprävention auch mal kontraproduktiv sein kann? Insofern, als dass man zum Beispiel sagt, wir konzentrieren uns darauf, wir haben, wie du auch schon richtig sagst, ja nur bedingte Ressourcen zur Verfügung, die wir einsetzen können, Geld, Zeit, Personal etc. Und wenn wir dann dieses schon wenige nur haben, dann setzen wir das wenigstens ein in etwas, wo wir ja der Überzeugung sind, dass es allen gut tut, ist flächendeckend möglich und es ist ein klasse Angebot und es kommt auch so an, das ist ja da. Aber was wir ja eigentlich nachweisen müssen, du hast es ja selbst gesagt, ist, dass das am Ende, ich sag mal, der Geschäftsführer fragt dann irgendwann ja, okay, so what, ne? Also es ist nett, ja. Es ist nice to have, es ist schön, dass wir das denen anbieten und das machen auch die entsprechenden Personen, es ist gut und die kümmern sich um die Gesundheit. Ich finde es toll, dass ich sie dabei unterstütze, aber jetzt haben wir eine schwierige Phase, jetzt kann das Budget leider nicht mehr standgehalten und solche Dinge, die kennt ja jeder, glaube ich, im BGM. Ja. Könnte es sogar sein, dass es kontraproduktiv ist, einerseits, weil man da seine Ressourcen reinsetzt oder andersherum sogar, weil man eben nicht da anfängt, das System aufzubauen, wie es auch Thorsten Uhle macht und andere, nämlich zu sagen, wir müssen als allererstes es schaffen, ein System zu haben, womit wir jeglichen Einsatz, den wir am Ende in Zeit und Geld verbringen, auch nachweisen können, dass er etwas an Wirkung erzielt für das Unternehmen, für die Entwicklung, für die Umsätze, für den EBITDA etc. Weil wenn ich das nicht habe und erstmal schon drei, vier Jahre diese anderen Dinge tue, dann habe ich am Ende keinen Nachweis und dann kippt das ganze Ding. Zumindest ist es das, was wir seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich beobachten, dass es am Ende dazu führt, bei diesem ganzen ideologischen und wichtigen Antrieb, den ja jeder mitbringt in dieser Branche und auch intern in den Organisationen, dass es vielleicht auch ein bisschen uns anzukreiden ist, dass wir es bis heute, ich meine, wir arbeiten hart daran und haben ja ein System geschaffen, aber dass wir es bis heute noch nicht geschafft haben, flächendeckend wirklich genau diesen Kern der Arbeit, den ein BGM eigentlich leisten muss, weil ansonsten ist er, wenn man so ehrlich ist, meine Meinung zumindest, viele teilen sie, fast überflüssig wäre, wenn wir ihn nicht hätten, diesen Nachweis zu erbringen, wirklich auf die Wirksamkeit des Effekts für das Unternehmen. Wie siehst du das? Könnte das in solchen, wenn man so es so herangeht, auch kontraproduktiv sein? Und oder welchen Beitrag müssten wir eigentlich noch vermehrt in den Fokus stellen, wenn wir das wirklich zum Erfolg bringen wollen?
Ich höre eigentlich da zwei Sachen raus und würde grundsätzlich allem erstmal zustimmen. Ich höre einmal raus, dass alles, was wir machen, muss mit Unternehmenswirkung nachweisbar sein. Und ich glaube, den Anspruch sollte man bei den Dingen haben. Und das Zweite, was ich raushöre, ist, dass wir manchmal vielleicht Geld, Zeit, Ressourcen verschwenden, wenn wir zu viel auf die Verhaltensprävention setzen, wenn wir uns vorher gar nicht um die Verhältnisse im Unternehmen gekümmert haben. Und ich kann das ja mal ein Beispiel aufmachen. Definitiv stellen wir uns vor, wir bieten unseren Mitarbeitenden 5 Yoga-Kurse an und gesundes Essen zum Mittag und ein Sporttreff am Nachmittag. Aber wie sieht denn der Arbeitsalltag aus? Wir kommen rein, wir haben Führungskräfte, die nicht geschult sind, was gesunde Führung ist, haben Führungskräfte, die vielleicht Druck ausüben, wir haben viel zu hohen Workload, eine Stressbelastung, wir haben gar keine Zeit, um uns auch nur für irgendeinen Kurs anzumelden, wir können uns nicht flexibel an unsere Bedürfnisse anpassen, wir empfinden vielleicht keine Selbstwirksamkeit, weil wir nicht abgeholt werden bei der Strategie. Wir haben dieses Setting, was an sich ungesund ist. Das ist ein bisschen wie, wenn wir zum Arzt gehen und uns die ganze Zeit schlecht ernähren und dann immer wieder einen Blutdrucksenker einwerfen und quasi dann das Symptom behandeln. Aber ganz oft steckt die Ursache ja im Verhältnis. Und deswegen glaube ich, ist das A und O. Und ich würde auch beide Sachen immer zusammendenken. Und wenn ich vorhin darüber gesprochen habe, dass wir die Bedürfnisse der Mitarbeiter abfragen müssen, zielen für mich Bedürfnisse, das ist oft, glaube ich, der Fehler, dass wenn man die Bedürfnisse abfragt, dass man denkt, okay, jetzt machen wir quasi Verhaltensmaßnahmen, aber vielleicht kann man ja aus den Bedürfnissen auch Dinge für das Verhältnis zurückführen, dass man sagt, man fragt aber auch gezielt ab, wie empfindest du denn die Führungsqualität, wie empfindest du denn den Workload, wie ist dein Stresslevel, diese ganzen Dinge, die wir auch messen und abfragen können, dass wir das immer ganzheitlich denken im Verhalten und im Verhältnis des Unternehmens. Und ich würde sagen, keine einzige Verhaltensmaßnahme macht Sinn, wenn nicht zumindest die Grundsteine im Verhältnis abgedeckt sind, was Führung und Flexibilität und Workload etc. angeht. Das ist für mich das A und O und darauf aufbauen können wir dann ins Verhalten gehen und sagen, wir haben Angebote, die individuelle Bedürfnisse abholen und da quasi reingehen. Und das greift ja am Ende auch immer ineinander über. Aber es ist unauthentisch, wenn man total ungesunde Kultur hat, ungesunde Verhältnisse und dann anfängt, mit Gesundheitsbudgets um sich zu werfen. Deswegen muss es, wie ich finde, immer Hand in Hand gehen. Und das Grundproblem, was ich sehe, ich spreche ja sehr viel mit BGM-Abteilungen auch und habe da engen Austausch, habe letztens erst mit 60 Leuten eine Corporate Health Marktrecherche gemacht und mal so ein bisschen was abgefragt. Und ich hatte mal das Bild aufgemacht von zwei Zügen und am Ende ist die BGM-Abteilung oder die Abteilung, die sich mit Gesundheit beschäftigt, wie auch immer sie sich dann auch betitelt, ein Waggon, der hinten am Zug mitfährt. Und es gibt fast keinen Case. Es gibt so ein paar Gesundheitschampions, die es dann auch richtig machen. Ne? Bayer zum Beispiel würde ich da mit reinsetzen, wo die Verantwortlichen für Gesundheit mit in der Lok sitzen und quasi im Rahmen der Strategie Dinge aufstellen und ganzheitlich sagen, was unser Anspruch ist und nicht quasi als Anhängsel sagen, okay, und jetzt macht ihr mal auch noch ein bisschen was mit dem Restgeld und im Krisenjahr ist es halt dann noch viel weniger und wir können weniger machen und trotzdem dann der Vorwurf, aber es wirkt ja gar nicht und es passiert ja nichts. Und am Ende ist, glaube ich, der Lösungsansatz, dass man die Abteilung für Gesundheit von Anfang an strategisch mit ins Board, sage ich mal, mit reinnimmt, ins Steuerungsorgan und da quasi auch gemeinsam schaut auf die Verhältnisse, auf die Messbarkeit, auf die Bedürfnisse, auf die Verhaltensmaßnahmen und das quasi in einen Topf wirft, weil sonst funktioniert es ja nicht, oder?
Ja, genau,
wie du das siehst.
Ich sehe das exakt genauso. Der Punkt ist ja, wie schaffen wir es, dass man eben mit im Cockpit sitzt? Also vorne mit den Zug lenkt. Das ist ja das, wo wir in unserer Bubble ganz viel diskutieren darüber. Ich sag das jetzt mal ein bisschen provokant, dass wir uns irgendwie wie in so einer Echokammer befinden, ne? Und wir sprechen immer mit Gleichgesinnten. Wir sprechen dann unter uns. Das tun wir auf jeder Messe. Das tun wir dann auch mit BGMlern etc. Und sprechen darüber, dass das schön wäre, wenn wir vorne mit drin sitzen würden. Dann gibt es die Geschäftsführer, die sagen so, pass mal auf, ich Thema ist mir persönlich so wichtig, du sitzt hier bei mir vorne mit im Cockpit. Aber in den allermeisten Organisationen ist das ja nicht so per se gegeben, sondern man kommt irgendwie von der Seite so reingesprungen. Ja, okay, das sollen wir auch machen, ist vielleicht eher so ein Benefits-Gedanke, deswegen machen wir das jetzt auch mal und dann ist man da erstmal ganz hinten im Waggon. Irgendwann arbeitet man sich vielleicht nach vorne, aber wie schafft man das, sich nach vorne zu arbeiten? Da finde ich es auch wichtig, erstens nochmal das Thema aufzugreifen, wenn wir über Wirksamkeitsmessung sprechen, müssen wir sofort sagen, wir haben hier ein Instrument, wir haben hier eine Möglichkeit, wir können hier zeigen, egal was wir tun in unseren Bereichen, da können wir diese Erfolge nachweisen. Das wäre das Erste. Damit kommt man schon mal mit ins Cockpit aus meiner Sicht. Zweitens ist es ganz wichtig, dass wir auch aus unserer Branche und das unserer Bubble heraus sprechen. Das heißt, dass wir auch eben mit Personal, mit Geschäftsführern sprechen über diese Themen und nicht nur in unserer, ich sag's nochmal, Blase sozusagen, immer mit Gleichgesinnten, ne? Dass wir die Entscheider auch wirklich erreichen. So, wir erreichen sie mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir erreichen sie, indem wir sie, ich sag mal, vielleicht auch provozieren, indem wir sagen, das ist deine Verantwortung, liebes Unternehmen. Du hast sie per se sowieso, aber wie erfüllst du eigentlich deine Verantwortung, dass man da auch mal mitspricht? Ist es das Benefit? Ist es das? Oder sind es vielleicht andere Dinge? Oder ist es die Kombination? Aber wie beteiligst du dich da auch da eigentlich dabei? Weil es ist deine Verantwortung. Und ich glaube, wir sprechen da miteinander sehr viel darüber, dass wir wünschen uns das alle. Ich würde mir wünschen, wenn wir noch viel mehr darüber mit den entsprechenden Entscheidern sprechen und dass sie auch erkennen dann am Ende, okay, ich habe hier lange die Augen vor verschlossen, ich muss hier mal vielleicht mal einmal den Hebel umlegen. Ja.
Ja.
Ich weiß noch, der, vielleicht noch als letzter Satz, der Bert Rürup, ja auch bekannt für viele andere Dinge in der Politik etc., mit dem haben wir viele Gespräche schon geführt, der hat uns, das war uns gar nicht persönlich, das war erstmalig, vor 2 Jahren war das, glaube ich, vor 3 Jahren auf einem DRK-Kongress, also der Krankenkasse, der DRK. Und er hat da gesagt, BGM muss Umsatz und Ergebnis bringen, sonst macht es der Unternehmer nicht. Punkt.
Simpel.
Vor der versammelten BGM-Mannschaft, die da standen, ne, alle BGMler aus HM, wo sie auch immer alle herkamen, DM und so weiter, standen da und aber erstmal 10 Sekunden Stille. Mhm. Aber genau das ist doch der Punkt. Ja. Und er hat es mal deutlich gesagt, das ist die Aussage, die von außen kommend oder auch, glaube ich, jeder hört, in unsere Branche hinein. Aber umgekehrt müssen wir eben auch diese Frage beantworten können. Und wir können, und du hast es gerade angesprochen, es ist schwierig, es ist komplex. Ich glaube, dass das unsere allerwichtigste Aufgabe ist, dieses Thema zu lösen, damit wir, und ansonsten gar keine Rolle mehr spielen, damit wir überhaupt eine Rolle spielen können.
Ja.
Also es ist, wird häufig argumentiert, das ist zu komplex, ne? Und dann können wir das nicht messen und so weiter. Aber was müsste da gemacht werden? Das ist ja eigentlich, glaube ich, der Punkt.
Ja. Vorher, es ist komplex, aber das ist ja nicht der Grund, ist da nichts zu machen, sondern ich glaube auch, dass es ohne das nicht geht. Und ich spreche auch mit vielen Abteilungen und wir haben auch den Fokus sehr stark auf Personalleitung, Personalentscheiderin gelegt, auch im Content, weil wir genau das auch erklären möchten und quasi den Zusammenhang zwischen diesen beiden Welten noch näher zusammenbringen wollen. Und das, was ich immer wieder mitbekommen habe von Abteilungen, wie das erfolgreich geschafft haben, ist, dass sie wirklich mit Daten argumentiert haben. Das heißt, sie haben sich wirklich mal Zeit genommen, 2 Monate und die komplette Situation analysiert, Daten rausgesucht, die quasi das auch erklären, ROI-Modelle hervorgeholt und gesagt, das ist der Preis, den wir aktuell haben, weil das ist vielen Unternehmen nicht bewusst, was es eigentlich dann am Ende auch kostet, nichts zu machen, also die Kosten des Nichtstuns, das aufzuzeigen und dann im Idealfall sogar mit einem Pilotprojekt noch verknüpfen und sagen, wir haben hier in kleinem Rahmen zeigen können, dass das zu dem und dem ROI geführt hat und damit dann quasi in einem gemeinsamen Gremium Hand in Hand hinzugehen und das vorzustellen und das immer wieder zu machen, nicht einmal, sondern 10 und 20 Mal und das auch, ja, diese Fahne immer hochzuhalten, das ist wahrscheinlich das, was am meisten Erfolg bringt und es ist anstrengend, es ist komplex, das ist langatmig, aber es wirkt und klar, es braucht schon noch ein bisschen Verständnis und Support auch von der Geschäftsführung und wie du gesagt hast, es gibt auch Unternehmen, wo das ein Selbstverständnis ist, dann ist es deutlich reibungsloser, aber es muss ja auch in den Unternehmen funktionieren, wo es nicht selbstverständlich ist und wo man sich als Abteilung halt über den Business Impact erklärt, wie zum Beispiel eine Marketingabteilung ja auch, also jeder Euro, den wir als Marketingabteilung bekommen vom Unternehmen, der Gehälter fließt, muss zurückkommen, ansonsten wird früher oder später, wahrscheinlich aber relativ schnell, die Frage kommt, okay, was ist denn euch euer Unternehmensziel, euer Zweck, euer Impact, den ihr habt? Und das betrifft am Ende ja jede Abteilung. Und ich glaube, der Vorteil ist, dass tatsächlich wir sehr hohes Potenzial haben, ein ROI einzufahren mit den Gesundheitsmaßnahmen, mit Verhältnissen und Verhalten. Und die Komplexität liegt in der Messbarkeit. Und deswegen ist das der Schlüssel, den wir lösen müssen, weil wenn wir Dinge ganzheitlich angehen und nicht nur die Gesundheitstage machen, sondern wirklich ganzheitlich angehen und es noch einigermaßen messen können, selbst das, was wir schon messen können, wird mit einer ziemlichen Sicherheit ein so großes Ausmaß haben, dass wir positiven Business Impact haben. Und das ist wirklich nicht unwahrscheinlich. Es gibt da einige Meta-Analysen, Reviews und das ist, ne, man kann die auch hinterfragen, was dann ROIs von 40 und mehr als Faktor angeht, aber es ist nicht unwahrscheinlich, wenn man es ganzheitlich angeht, dass der ROI positiv ist, sondern ganz im Gegenteil.
Das ist absolut und ich glaube, das weiß auch jede Geschäftsführung. Die Sache ist nur die, dass wir mit diesen Studien, wird ja sogar noch über Prävention diskutiert. Ja, also wir wissen alles. Wir wissen natürlich, dass präventives Handeln Auswirkungen hat im positiven Sinne. Nur trotzdem, nicht nur im Gesundheitsbereich, in vielen Bereichen handeln wir trotzdem nicht präventiv. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass das Unternehmen selbst für sich messen kann und erheben kann, abseits von Studien, wo gesagt wird, dies und jenes hat tendenziell positive Auswirkungen, an sich selber messen kann, okay, welche Auswirkungen hatte das jetzt auf meinen Umsatz? Welche Auswirkungen hatte das auf die Leistungskraft meiner Mitarbeitenden? Ja, dass man dann sagen kann, okay, es ist hier ein ganz klarer Zusammenhang, der da dargestellt wird und nicht eine Vermutung oder eine Studie, die man als Erkenntnis heranzieht, dann noch zu sagen so, weil wir dieses und jenes machen, ist erwartbar, dass sich das und jenes verändert und sondern ganz klar zu zeigen. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist und du hast es angesprochen, wie es im Marketing ist. Am Ende muss, wenn einer kauft dein Produkt, dann hast du ein gutes Marketing gemacht, ja. Klar gibt es diese Zwischenschritte und du hast eine Lead-Generierung und du hast eine Call-to-Action und so weiter, aber das ist alles schön und nice und super und ganz interessant. Aber am Ende, das nochmal darauf zurückzukommen, entscheidend ist, was kommt am Ende bei raus? So, ne? Habe ich mehr Kraft meiner Leute, sind die fitter, wie auch immer ich das messe, aber habe ich vor allen Dingen am Ende auch ein besseres Ergebnis?
Ja.
Wenn wir... Ich glaube, da haben wir jetzt auch ganz, ganz kontrovers oder auch offen drüber gesprochen. Vielen Dank auch dafür, weil ihr seid ja genauso mit eurer Plattform auch unterwegs und es ist ja super spannend, wie ihr dieses initiiert, wie ihr die Möglichkeiten schafft, Wir haben ja auch unsere Möglichkeiten und da gibt es ja auch tolle Zusammenhänge eben. Wenn wir über Ursachen sprechen, da hast du ja auch gerade, oder wir haben ja auch gerade schon das angesprochen, mehrfach, hast du auch Führung als ein wichtiges Thema nochmal erwähnt. Ich würde da gerne auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Abseits, ich sag mal, so dieser klassischen Führungsthemen, worüber wir ja auch sprechen, wissen, Führungskräfte sind überlastet, genauso wie alle Mitarbeitenden. Wir wissen auch, dass gesunde Führung, also das als Führungskraft zu lernen, wie man gesund führt, auch ein total wichtiger Faktor ist. Und dann sprechen wir ja immer noch darüber, dass Führung, ich sag mal, Gesundheit dann mitverantworten soll. Ja, also sie sind dann noch zusätzlich, natürlich sind sie so oder so, aber sie werden aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, auch eben abseits dieser klassischen Unterstützung, Stichwort gesunde Führung und so weiter, Weiterqualifizierung, wie auch immer, gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Will sagen, also wir befähigen die Führungskräfte schon mit Themen der Gesundheit sehr gut sich auseinanderzusetzen. Das wollen manche, manche wollen es nicht, aber wir haben sicherlich da die Möglichkeiten und das zu lernen. Aber was könnten wir oder müssten wir noch abseits solcher Trainings machen? So, also welche Skills oder welche Möglichkeiten fehlen da sonst noch so vielleicht? Also anders gefragt, reicht es so, das Verhalten der Führungskräfte so zu trainieren, sag ich mal? Und dann am Ende sagen sie, ja, aber bei der Belastung, die hier kommt und bei den Zahlen, die ich erreichen soll, wie soll ich denn da noch gesund führen? Ne? Also es ist ja gar nicht das Ziel eigentlich hier, unser Company. Ja. Oder fehlt da noch irgendeine Logik oder fehlt da etwas? Ja. Wie siehst du das?
Ich bin kein Führungsexperte, aber ich habe schon mit vielen gesprochen und unsere nächste Masterclass geht auch zum Thema Führung. Ich habe ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, der Nachteil an Führungskräftetrainings, also ich glaube, es ist jetzt sehr, aber der Nachteil ist, es ist quasi etwas on top und es macht den Arbeitsalltag nicht leichter, sondern sie haben vielleicht mehr Wissen, wie sie was anders machen könnten, aber es ist keine echte Befähigung für mich, sondern echte Befähigung, beziehungsweise auch Steuerung geht zum Beispiel in so Richtlinien wie, wenn ich mein Feedbackgespräch habe, was sowieso einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr, wie ist denn da die Vorgabe aufgebaut? Ist da Gesundheit ein Thema, was quasi wirklich fixer Bestandteil ist, was ich miterhebe? Oder ist es kein Thema? Meistens ist es kein Thema. Aber wenn es ein Thema wird, dann muss die Führungskraft gar nichts machen, sondern das ist quasi die Leitlinie, sich mit den Mitarbeitenden gemeinsam über das Thema Gesundheit auch zu unterhalten und zu fragen, was ist denn dein Bedürfnis? Sache Nummer eins, dann haben wir auch viel über Fehlzeitenthematik und zum Beispiel Gesundheitsfördergespräche gesprochen, dass wenn jemand zum Beispiel ausfällt, dass man sich unternehmensweit aneignet, dass man in ein kurzes Gespräch geht. Nicht in ein Kontrollgespräch, sondern nein, hat der Ausfall etwas damit zu tun mit den Verhältnissen im Unternehmen? Und wenn ja, können wir etwas anders machen? Oder auch so Sachen wie, jede Woche wird quasi im Team gefragt, wie ist denn gerade das Stresslevel, die Workload-Belastung? Das ist was nicht viel Zeit kostet, aber wenn man das Team einmal fragt, von 1 bis 10, in welchem Fokus befindet ihr euch gerade? Ist es tiefenentspannt? Seid ihr schon kurz vorm Anschlag? Seid ihr schon über Limit hinaus? Das kann innerhalb des Teams sein, das kann aber auch in einem individuellen Jobfix sein, den man hat. Das heißt, es gibt so viele Tools, die man in den Arbeitsalltag integrieren kann, die quasi nicht mehr Zeit kosten, um quasi den Führungskräften dieses System schon mitzugeben und sie sich gar nicht erst damit beschäftigen müssen. Wenn sie jetzt ein Training gehen und anfangen, sich zu beschäftigen, wie kann ich das in das Mitarbeitergespräch reinbringen? Wie kann ich das in unsere Team-Job-Fixes reinbringen? Wie kann ich das in mein Führungsverhalten einbringen? Dann ist das schon wieder viel zu viel mentaler Workload, den man den Führungskräften mitgibt, sondern man muss eigentlich schon ein System schaffen, was sie direkt umsetzen können, was nicht mehr Zeit kostet. Und da gibt es auf ganz vielen Ebenen verschiedene Sachen. Und ich glaube, dass die Führungskräfte auch nochmal besonders abzuholen für Maßnahmen, damit sie dann das auch für sich anwenden und auch die Vorbildfunktion wieder sein können und das in dem Netzwerk teilen, ist in der Kommunikation auch sehr wichtig. Also, dass man wirklich die Führungskräfte als seine kleinen Marketing-Männchen und Fräuleins verwendet, um quasi wirklich Informationen im Unternehmen zu spreaden. Das betrifft alle Informationen, aber bei Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement und auch den Verhältnissen ist es super wichtig, weil sie sind ja am Ende der Kanal in beide Richtungen, sowohl zum Weitergeben, aber auch zum Aufsammeln von Feedback, so wie es dann halt quasi auch Netzwerk für mentale Ersthilfe gibt, etc. Dass die Führungskräfte sind die einzigen, die wirklich im Idealfall nahe dran sind.
Ja, absolut. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Führungskräfte was ich auch meinte mit, wo werden sie so alleine gelassen vielleicht auch? Sie bewegen sich ja oft irgendwie im Blindflug, ja? Also ich habe ein Team von 20 Personen, ich kann nicht jeden mit jedem Tag sprechen, in Homeoffice-Zeiten sowieso noch viel weniger zu verstehen, wie es eigentlich meinen Mitarbeitenden geht, wie sie sich fühlen, wie belastet sie sind etc. Also das allererste ist erstmal, ihnen fehlt eigentlich erstmal ein Überblick, ja? Also erstmal eine Erkenntnis, wie ist eigentlich die Situation ihres Teams? Und dabei zu unterstützen, diese zu erhalten, also entweder auch Fragetechniken zu lernen, das kann man ja alles machen und so weiter, aber dann, wie du schon sagst, nicht einmal im Workshop und dann nie wieder so ungefähr, sondern auch irgendwie sie dabei technisch, systematisch zu unterstützen, ne? Das in den Alltag zu bringen und auch wirklich regelmäßig auch hier wieder Daten zu haben, zu wissen, wie geht's eigentlich meinem Team, ja? Wie geht's meinem Team, wie sieht das da aus, über welche Mittel und Methoden man das auch immer erhebt, aber erstmal, okay, sie brauchen erstmal ein klares Bild, ja, zum Zustand. So. Ja. Und wenn sie das denn dann haben oder wenn man ihnen das dann ermöglicht, das meine ich auch mit mehr ermöglichen als so hier, kümmere dich mal um die Gesundheit deiner Mitarbeitenden und du lernst jetzt mal, wie das geht. Mhm. Sondern also auch eine technische Möglichkeit, die wirklich auf die relevanten Faktoren, die der Führungskraft auch was bringen, ja, also Erkenntnisse über den Zustand, okay, wenn ich jetzt das in den nächsten 3 Monaten mit denen vorhabe, dann sehe ich, die sind so erschöpft, die sind so am Limit, die haben so eine Overload, das werde ich gar nicht schaffen mit dem Team. Also das ist der Führungskraft ja wichtig, das zu wissen. Ansonsten läuft es ja selber da. Aber selbst wenn sie so diese Daten hat, und das wäre so ein zweiter Punkt, der uns auch unglaublich lange ja schon beschäftigt ist. Selbst wenn sie diese Daten habt, jetzt haben wir ja KI mittlerweile. Wir können ja auch Chatty, Gemini und Claude, und wir können sie ja alle bedienen mittlerweile. Und das tun ja auch ganz viele. Aber selbst wenn ich so Erkenntnisse habe, dann bleibt es ja oft so bei so Abbildern von so ist der Zustand. Ja, so sieht das jetzt hier bei dir aus. Das heißt, da ist man noch nicht am Ende. Sondern dann muss es ja im Prinzip in die konkrete Handlung gehen. Da muss es ja in die Empfehlung gehen für Führungskräfte. Was kann ich jetzt machen, fragt sich die Führungskraft ja da. Okay, ich habe hier ein Ziel. Ich muss hier in 3 Monaten dieses Ergebnis erreichen. Ich habe hier aber ein Team, das sieht mir gerade hier nicht danach aus, als würde das schaffen. Bitte, und da kenne ich das auch aus Erfahrung, sobald es die KI irgendwie frei zugänglich war, haben das Führungskräfte gemacht und haben ihre Situation der KI geschildert und tun das ja heute noch. Und diskutieren sozusagen mit ihr, was soll ich denn da machen? Wie kann ich das machen? Ist es nicht unsere Aufgabe auch hier, Führungskräfte nicht nur bei der Erkenntnis zu unterstützen? Das ist ein wichtiger Faktor und gut, dass wir schon mal den Schritt gemacht haben und den ja auch weitergehen, aber auch noch mehr dabei unterstützen zu sagen, hier gibt es empfohlene, wirksame, also jetzt hier auch wieder Evidenz, wirksame Dinge, die du jetzt tun kannst, die du mit mir diskutieren kannst, um dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, aber auch die richtigen Dinge zu initiieren, damit du, bei dem Beispiel zu bleiben, auch in 3 Monaten dein Ziel mit deinem Team erreichen kannst. Dass wir auch an diesen Dingen arbeiten, weil wir das ja auch, ich sag mal, in unserem, du hast das Ressourcenthema ganz am Anfang angesprochen, keiner, der sich kümmert, ob es der aus dem Arbeitsschutz ist oder aus dem BGM, BGF-Team oder Führungskraft, HR oder sowas, keiner kann das leisten. Das muss die Führungskraft ja selbst leisten und diese Unterstützung auch irgendwie technisch ermöglichen, weil ich kann nicht jeder Führungskraft, ich sag mal, einen Coach zur Seite zu stellen und dass sie tagtäglich ihnen fragen kann, wenn der Coach nicht vielleicht auch in digitalen Form ist.
Ja, weil du hast ganz viele wichtige Themen angesprochen. Ich glaube, das ist essentiell ist, dann die Daten, die wir an der Führungskraft bereitstellen, auch zu verknüpfen mit, wenn das, nutzt du Tool XYZ, um das umzusetzen, möglichst mit wenig Zeitaufwand oder Mental Load das auch dann umzusetzen. Ich glaube, was wir oft vergessen, ist, dass wir gerade im technischen Zeitalter ja die Möglichkeit haben, neben der Führungsinstanz auch ein System zu schaffen, mit dem wir Mitarbeitende ein dauerhaftes Sparring geben. Und je mehr jetzt auch künstliche Intelligenz dazukommt, desto stärker wird das. Und ich finde, mein Ansatz ist eigentlich, es braucht ein System, was den Mitarbeitenden regelmäßig fragt, wie es dir geht, was die Bedürfnisse sind. Und das muss die Führungskraft gar nicht unbedingt wissen. Basierend auf den Bedürfnissen müssen dann quasi Supportmöglichkeiten ausgespielt werden an den Mitarbeitenden, die quasi dazu passen. Zum Beispiel habe ich angegeben, ich bin erschöpft. Und das hat sich über die letzten 2, 3 Wochen oder 2, 3 Monate verstärkt und dann erkennt das System, okay, Mitarbeiter hat anscheinend das Thema, Wir haben hier ein großes Portfolio an Angeboten, die sind aber gar nicht alle relevant für dich, sondern es gibt vielleicht hier psychologische Beratung. Und das ist das, was dir jetzt in Kombination mit einem Meditationskurs vielleicht sehr viel hilft. Und dass wir den Mitarbeitenden dann auch befähigen, selbst Entscheidungen zu treffen, dass gar nicht immer alles über die Führungskraft kommen muss, weil die Führungskraft ist ja selbst auch ehrlicherweise nicht immer super nah dran. Die hat auch andere Themen und die kann ja auch nicht alles wissen. Und am meisten Erkenntnisse gewinnen wir wahrscheinlich über eine anonyme Selbstoffenbarung, die quasi im System dann zugeordnet wird zu dem Bedürfnis, um dann quasi zu sagen, okay, wir haben ein relevantes Angebot, was dann wiederum zu einer wirksamen Nutzung führt, indem wir das auch wieder messen. Und wir messen dann, okay, Bedürfnis erkannt, Angebot passend kommuniziert, Angebot wird genutzt. Was passiert nach der Nutzung? Gibt es einen Unterschied zwischen vorher und nachher? Ist die Erschöpfung zurückgegangen? Und das verknüpfen wir im Idealfall wieder mit Daten, die wir aus dem HR haben, mit Teamdaten und bringen das quasi wieder in so ein Sammelsurium, um quasi dann diese individuelle Unterstützungsebene von Angebotsrelevanz und individueller Ausspielung auch so ein bisschen den Druck von den Führungskräften zu nehmen, dass sie gar nicht alles lösen müssen, sondern sie sind dafür da, dass die Verhältnisse, da haben wir die Verhältnisse, gesund sind und das ist deren Kernaufgabe und dass wir so ein bisschen das individuelle Supporten. Ne? Eine Führungskraft ist nicht der Therapeut, ist auch nicht der Gesundheitscoach und das ist gar nicht der Anspruch, sondern da braucht es in meinen Augen ein System, was dieses Bedürfnis von den Mitarbeitern erkennt und die Führungskräfte sollten sich mehr auf die Verhältnisse fokussieren und am Ende müssen aber alle Daten zusammenlaufen. In einem idealen Fall ist es komplex und nicht der Anspruch, den man von heute auf morgen hat, aber ich glaube, je mehr wir in die KI- und Datenrichtung gehen, desto genauer haben wir Bedürfnisse, desto genauer können wir diese Angebote bedürfnisorientiert ausspielen und desto besser können wir die Daten am Ende auch zusammenführen und Wirkzusammenhänge messen. Und ich glaube, da geht's hin. Und wenn wir das dann quasi mit einem Business Impact noch verknüpfen, mit den Kennzahlen, auf die dann auch das Management jeden Tag raufguckt, dann haben wir gute Zeiten, was Gesundheitsförderung angeht, weil die Effekte auf der Ebene einen Impact haben werden. Und das ist das, wo es hingehen kann. Und der Gap zwischen, ich spreche mit vielen Unternehmen und das ist wirklich teilweise Zettelwirtschaft. Und ne, also wir sind noch ganz weit weg in manchen Unternehmen, gerade wenn wir jetzt in der öffentliche Verwaltung gucken oder was weiß ich, wir denken auch alle, du hast gerade gesagt, alle nutzen ja mittlerweile schon Claude und Chatty und Gemini etc. Aber auf der OMR war eine Grafik, es sind glaube ich 1% oder 5%, ganz wenige, die es am Ende auch wirklich nutzen. Und wir als Vorreiter in der Bubble denken da vielleicht einmal schon schrittweit raus und dürfen uns überlegen, wie kommen wir jetzt von dem Idealbild zum nächsten Schritt des aktuellen Ist-Zustandes von dem jeweiligen Unternehmen. Und da sehe ich die größte Herausforderung, aber was das Idealbild ist, ist für mich total klar und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder ob du das noch ergänzen würdest, dieses Idealbild, aber so würde ich dann auch die Führungskräfte einbinden, dass sie gar nicht alles machen müssen, sondern dass dann auch digitale Systeme halt helfen müssen, Daten zu erheben, Angebote auszuspielen und Relevanz zu erfassen und Wirkmechanismen dann wiederum in den Zusammenhang zu bringen. Das kann die Führungskraft nicht.
Unbedingt. Das ist das, wo wir unsere unterschiedlichen Erfahrungen ja auch in unserem Netzwerk zusammengetragen haben und deswegen ja auch das System entwickelt haben, vor 5, 6 Jahren begonnen haben, den Business Health Index zu entwickeln, der ja ein Standard ist, der den Gesundheitszustand einer Organisation misst, Branchenvergleiche eben angestellt werden können, aber als solches ja ein Indexwert ist, wo sehr viele Kennzahlen drin sind. Insgesamt sind es ja 90 verschiedene Gesundheitskennziffern, die abgebildet werden. Soziale Themen wie Kultur, Führung und so weiter eben auch einen großen Wert dort spielen. Aber eben die Komponente oder der Bogen geschlagen wird zur Leistungskraft des Unternehmens. Das heißt, wir können die Leistungsfähigkeit, die Leistungsbereitschaft der Belegschaft abbilden. Wir können zeigen, welchen Auswirkungen das auf den Präsentismus hat und da wird es dann spannend. Das heißt, das in Euro umzurechnen ist möglich und diese Erkenntnisse auf die Dashboards zu bringen und auch nicht nur auf Geschäftsführerebene, HR-Ebene, CFO vor allem, sondern auch bei Führungskräften, dass sie sehen, ich sehe nicht nur hier wie nur in Anführungsstrichen, und das ist ja schon viel, ich sehe nicht nur wie erschöpft meine Menschen sind, sondern ich sehe auch, was das bedeutet für den Erfolg oder Misserfolg meines Ziels, was ich als Führungskraft selber habe, beziehungsweise was ich ja nachweisen muss. Ja. Und dabei zu unterstützen, dass man all das, was wir ja wollen, also gesundheitsförderliche Arbeitsumgebungen zu schaffen, Mitarbeitenden zu unterstützen, dass man das auch wirklich möglich macht. Und möglich machen heißt, aus meiner Sicht, deswegen arbeiten wir da so exzessiv dran seit 6 Jahren jetzt, nämlich das verständlich zu machen und nicht nur zu erklären, sondern auch in Zahlen, Daten, Fakten abzubilden, was da passiert. Ich bin auch vor 15 Jahren, als ich noch, ich sag mal, in der Gesundheitsförderung schwerpunktmäßig aktiv war, auch mit Menschen, mit Führungskräften und so weiter, regelmäßig joggen gegangen, habe sie gecoacht und etc. und so weiter. Diese Personen sind zu anderen Menschen ja teilweise geworden. Das hat dann die Geschäftsführung auch honoriert und gesagt, so, was hast du denn mit dem Christian gemacht? Es ist ja unglaublich, der geht ja ganz anders mit seinen Leuten um. Eigentlich ist er nur, hat er zu sich selbst gefunden, so, ne? Ist ein Sportler geworden, was er vorher nie gedacht hat und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich Ausprägung. Deswegen, das ist so wichtig, auch diese Unterstützung zu leisten und den Menschen die Möglichkeit zu geben. Diesen Bogen, den wir schlagen müssen hin zur Wirksamkeitsmessung, beginnt, glaube ich, in der Kombination, Menschen zu unterstützen, aber auch die Bedarfe zu erkennen, nicht nur die Bedürfnisse in den Vordergrund zu greifen, sondern die Bedarfe auch zu erkennen. Und da sind wir in der Verhaltensprävention wirklich zu sagen, liebe Führungskraft, wir wissen, du hast hier eine Verantwortung. Wir wissen, du musst dich um die Mitarbeitenden kümmern. Dann sagt er, okay, wir haben ja ein ERP-Programm, dann schicke ich die alle dahin. Nein, es geht auch darum zu gucken, was belastet eigentlich die Menschen tagtäglich und wo ist die Beeinträchtigung am größten? Und das musst du versuchen zu verhindern. Das ist dein Job. Und wenn das nicht im Commitment mit der Geschäftsführung passiert, dann sagt die Führungskraft, super, tolle Idee, ich soll hier mich um meine Mitarbeitenden kümmern, ich soll Belastungen reduzieren, also zum Beispiel Termindruck reduzieren oder bestimmte Stressoren reduzieren, die da alle möglichen Sachen sein können und so weiter. Aber ich habe die Vorgabe der Geschäftsführung, das wird nie funktionieren, was dazu führt, erleben wir in vielen Projekten dann auch, dass viele Führungskräfte sagen, ich sitze hier so zwischen den beiden Planken, ich werde jetzt komplett zerrieben, dass die Führungskraft das ja richtig auch krank machen kann, ne? Weil sie auch ein Mensch ist und denkt, was mache ich eigentlich mit meinen Mitarbeitenden da? Und der ganze Kreis schließt sich am Ende, indem wir immer wieder darauf zurückkommen, wir müssen der Geschäftsführung, den Geschäftsführenden die Entscheidungen treffen, auch teilweise unwissend, was das für Auswirkungen hat oder sehr naiv, weil man nicht vielleicht darüber nachgedacht hat, was für Auswirkungen das vielleicht haben könnte, verständlich machen, was da passiert, was möglich auch ist, welches unglaubliche Potenzial da eigentlich auch brach liegt, was man da liegen lässt. Ne? So. Ja. Und ich glaube, es ist alles bereitet. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage und ihr macht euren Job ja großartig bei Macht Fit. Das heißt, diese Dinge, die man alle greifen kann, sie ermöglichen sozusagen, also den Geschäftsführer auch verständlich zu machen, wenn du dies, jenes so und dann baue das Paket passend zusammen. Und arbeite an deinen eigenen Themen, die du nämlich hast, Stichwort Kultur, Führung, Belastungsfaktoren und so weiter, was da freizusetzen wäre. Wir reden ja so viel über die faulen Menschen, wir reden so viel darüber, wir haben eine Wirtschaftskraft, die geht jedes Jahr runter und so weiter. Wir diskutieren irgendwie, alle müssen einfach noch mehr arbeiten und so weiter. Und keiner guckt mal wirklich ernst richtig hin und sagt so, ich pack das mal als wirklich für mich hier mal als Unternehmen selbst mal, nehme ich das mal in die Hand und ziehe meinen Laden selbst aus dem Dreck sozusagen, weil ich sehe, es ist einfach noch unglaublich viel zu holen hier aus meiner Truppe. Und da können wir über Behörden reden, wo noch viele andere Dinge vielleicht brach liegen, ne? Digitalisierung etc., aber da können wir auch über jede andere Branche liegen, wo zu sagen, so, die Menschen sind da, sie wären auch bereit und sie wollen auch, das will jeder per se, aber sie können nicht. Ja? Voll. Wir müssen sie entfesseln, wenn man so will. Ja?
Finde ich ein sehr schönes Bild, tatsächlich. Ja,
ja, ich glaube, wir sind ja jetzt auch wieder in unserer Bubble. aber wir wollen es heraustragen und dafür haben wir auch diesen Podcast ja unter anderem gemacht. Aber das ist für mich immer so ganz wichtig und ich glaube, das höre ich auch dir heraus. Wir müssen es heraustragen. Du hast, glaube ich, viele Aktivitäten, wo du das ja auch machst, selber über eure Masterclasses zum Beispiel oder das Netzwerk, was du ja auch aufbaust, über deine persönlichen Aktivitäten. Deswegen fand ich es total spannend, auch mit dir mal persönlich länger jetzt zu sprechen und dass sich vielleicht der ein oder andere jetzt auch was mitnimmt nochmal, diese Dinge von zwei Seiten nochmal zu betrachten, wie wir es so angeschoben haben. Und irgendwie, dass wir das Ganze auch, obwohl wir ja wissen, dass es so schwierig wird und auch nicht leichter wird in der Branche, Anschluss zu finden, vielleicht auch die positiven Ansätze nochmal nach vorne getragen haben. Hoffentlich einige kleinere Punkte vielleicht. Und wir arbeiten ja in unterschiedlicher Form sehr hart daran. Jetzt müssen wir irgendwie so sagen, es darf jetzt einfach eigentlich nicht einfach nur so weitergehen, wie wir es machen. Mhm. Du hast gesagt, wir müssen Schritt für Schritt vorankommen. Aber ich glaube, das für mich persönlich, ich würde es gerne nochmal hören, vielleicht aus deiner Sicht, aber auch vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, was macht dich so auch optimistisch, ja, dass wir hier die Kurve kriegen? Ich nenne es mal so, weil wir sind uns schon so ein bisschen auf dem Weg in die Sackgasse vielleicht in manchen Bereichen, die Kurve kriegen, dass das wirklich verfängt, dass wir, weil es auch muss, es muss passieren. Was macht dich da optimistisch, dass wir es schaffen?
Optimistisch macht mich, dass das Thema generell auf individueller Ebene, auf Public Health Ebene, auf Unternehmensebene immer mehr Tragweite bekommt und nicht immer in der richtigen Richtung und nicht immer in der richtigen Vorstellung. Aber wir haben eine Generation, die gesundheitsbegeistert ist, fast schon zu sehr. Wir haben Longevity-Hypes etc. Und es wird sich auf jeden Fall damit beschäftigt, ob das immer dann sinnvoll ist und vielleicht nicht manchmal überzogen oder wie auch immer. Kann man nochmal in Frage stellen, aber es wird sich damit beschäftigt und das Thema wird einfach sexy und Unternehmen verstehen das genauso aus beiden Perspektiven. Also einerseits, dass Mitarbeitende wirklich das Bedürfnis dann auch wieder haben. Ne? Alle schreien nach Firmenfitness und alle schreien nach dem und dem und es wird zu einem Selbstverständnis. Und gleichzeitig haben wir halt auch diesen Zahlendruck, dasselbe auch auf der Public Health Ebene. Wir haben Initiativen wie zum Beispiel von Ingo Frohböse, die quasi Gesundheitsprävention ins Grundgesetz bringen wollen. Und wir haben Krankenkassen und quasi eine politische Umgebung, die sagt, oh shit, wie können wir unsere Gesundheitsausgaben bezahlen? Wir haben mit das teuerste Gesundheitssystem in ganz Deutschland und machen noch viel zu wenig für Prävention. Also dieser Gap zwischen, es entsteht ein Hype und wir sprechen drüber und gleichzeitig sehen wir von oben die Herausforderung, auch die finanziellen Herausforderungen, dass das aufeinander trifft und dass das natürlich Zeit braucht, das ist klar, aber das macht mich tatsächlich optimistisch. Und wenn ich in ein Unternehmen nochmal reingehe, was macht mich da optimistisch? Dass wir immer besser auch Daten messen können und über Digitalisierung verstehen, dass 1000 Mitarbeitende haben 1000 verschiedene Bedürfnisse. Und damals war es unmöglich für 1000 Mitarbeitende 1000 Angebote zu machen und auch ganz viele Abfragen dann in Daten zu konsolidieren und zusammenzubringen und daraus immer wieder auch Live-Daten zu erheben. Aber ich glaube, die Möglichkeit, dass wir Daten besser erheben können, viel schneller erheben und auswerten können, dass wir Angebote viel individueller über AI-Engines etc. ausspielen können, macht mich optimistisch, dass wir die Bedürfnisse und auch die, die Dinge, die Mitarbeitenden brauchen, besser treffen können, um quasi Arbeit auch wieder zu einer Ressource zu machen und nicht immer nur zu meckern, ihr müsst mehr machen, ihr dürft weniger krank sein, sondern zu sagen, wir befähigen euch in ein System, was euch glücklich macht. Klar, es kann auch mal fordern und es kann auch mal anstrengend und stressig sein, aber im Grunde ist die Arbeit eine Ressource und man freut sich irgendwie drauf und dass man dann ja an dieses Bild kommt durch das drüber reden, durch den Druck, der von oben kommt und durch die Möglichkeiten, die wir durch Datenerhebung und auch dann am Ende KI-Automationen haben, dass wir nicht mehr so viele Ressourcen brauchen und mit viel weniger Ressourcen auch diese Dinge dann individuell aussteuern können. Das macht mich optimistisch und wir leben in einer wahnsinnig schnellen Zeit. Keine Ahnung, wo die Welt in 5 Jahren steht, wo auch Corporate Health und DEM in 5 Jahren stehen, aber die Gefahr, diesen Gap zu schließen zwischen Business Impact und wir sind ein Zug, der hinten rangehangen wird, das müssen wir schnellstmöglich überwinden, in meinen Augen, und deswegen müssten wir auch gemeinsam mit den Entscheiderinnen reden, mit der Personalleitung, mit der Geschäftsführung über genau diese Themen, weil wir ansonsten am Bahnsteig stehen bleiben und der Zug ohne uns weiterfährt. Punkt.
Und dass wir auch nicht nur die Bedürfnisse der Mitarbeitenden immer besser verstehen können, auch auf Datenbasis, sondern auch wirklich immer besser verstehen können, auch was macht sie eigentlich krank.
Ja, genau das.
Dass wir das versuchen zu verhindern. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Simon. Die Zeit ist uns wirklich weggerannt. Mhm. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen und das machen wir bestimmt auch bei Zeiten. Im Hintergrund sowieso. Ich würde mich nochmal, wie gesagt, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit heute. Es war,
danke für die Einladung.
Ja, also wirklich eine ganz, ganz spannende Diskussion. Ja, wirklich von zwei Seiten fast betrachtet, aber auch viele Punkte angesprochen. Und wir bleiben dran, ne, Simon?
Auf jeden Fall. Wir hören uns, wir sehen uns auf ein weiteres Format, was kommen wird, bei euch oder bei uns. Und genau, dann
Genauso.
wünsche ich allen Zuhörern hier auch noch eine tolle Woche. Und freue mich dann auf ein Wiedersehen, in welcher Form auch immer.
Schließe ich mich gerne an. Ich würde sagen, bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.